Wir machen, wie schon längere Zeit, wie seit längerer Zeit, machen wir weiter in unserem Epheserbrief, sind mittlerweile angelangt bei Kapitel 4, ein sehr schöner Abschnitt, der bei mir überschrieben ist, ab Vers 1, Mahnung zur Einheit. Das soll auch das Thema heute sein, die Mahnung zur Einheit, nicht, dass wir jetzt ein besonders akuten Hintergrund hätten, aber einfach, denke ich, ist in jeder Lage wichtig, dass wir diese Mahnung vor Augen haben. Das nächste Mal wird es dann auch wieder gehen. Die Einheit ist immer im Hintergrund. Da geht es dann um das, was der Herr uns zur Verfügung gestellt hat, um diese Einheit, die Gott sehr, 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 sehr wichtig ist, der wir das immer wieder sehen heute, dass sich alles darum dreht, dass es auch erreicht wird. Ich lese jetzt ab Vers 1 die ersten 6 Verse. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Paulus beginnt dieses vierte Kapitel mit einer Ermahnung: Wandelt würdig eurer Berufung. Was ist das, unsere Berufung? Was erwartet uns nach diesem Leben? Petrus fordert uns auf, in seinem ersten Brief auf diese Frage, die ja jeden Menschen umtreibt und vielleicht gestellt werden könnte, sofort eine Antwort auf den Lippen zu haben. Also sollten wir gerüstet sein, wir sollten Antwort geben können. Aber auch für uns persönlich finde ich es wichtig, dass wir möglichst genau, nicht nur so vage, Bescheid wissen, was eigentlich passiert nach unserem Tod. Also mich persönlich interessiert das sehr. Ich versuche da möglichst tief zu begreifen, wie das dann geht mit mir. Wenn ich verreise, wir verreisen heute nachmittags, informiere mich hier auch, ja, wie schaut es aus? Wie kommt man dorthin? Wie schaut es aus? An einem fremden Ort, was erwartet mich dort? Was ich halt in Erfahrung bringen kann. Natürlich, genau sehe ich es erst, wenn ich dann dort bin, aber manches kann man schon in Erfahrung bringen. Und ich möchte jetzt zu dieser Berufung, unserer Berufung, von der wir schon einiges gehört haben, in den ersten 3 Kapiteln, nicht alles wieder aufwärmen, denn das wäre eine Menge, aber es besteht doch die Gefahr, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben vieles gehört und einiges war auch sehr schwer zu verstehen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist einfach der, dass Menschen, die auch die Bibel lesen, in dieser Beziehung alles Mögliche aus der Bibel herauslesen, beziehungsweise hineinlesen. Deshalb möchte ich doch 2 ganz wichtige Fakten zu unserer Berufung ganz klar betonen. Die erste Beobachtung aus diesem Text hier ist, dass es nicht mehrere Berufungen gibt, sondern nur eine. Es steht hier die Einzahl bei der Berufung. Bestärkt ist das in Vers 4, wo die Rede ist davon, dass wir berufen sind in einer Hoffnung unserer Berufung. Also es gibt nur eine. Ist die Frage, ja, und wo ist das? Diese Hoffnung unserer Berufung, das ist Punkt 2, liegt oben. Nicht hier unten, wie gar nicht so wenige glauben. Es ist die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in unserem Land zum Beispiel, die glaubt, dass die Hoffnung von uns Menschen, wenn wir eine Hoffnung haben wollen, hier unten liege, auf dieser Erde. In den Himmel kämen zwar auch einige, aber insgesamt sind es nur 144.000 Auserwählte, die sogenannte Klasse der Geistgesalten. Eine Zahl, die effektiv vorkommt in der Offenbarung, zweimal, und wir wollen uns damit jetzt auch nicht beschäftigen, was diese Zahl bedeutet. Diese 144.000 würden gesammelt seit Pfingsten, also seit beinahe 2000 Jahren. Und da kann man schon annehmen, dass nicht mehr viele Plätze zu vergeben sind. Ja, der Gedanke ist naheliegend. Allein wenn man schon liest in der Apostelgeschichte und was Paulus an Briefen geschrieben hat und den Leuten dort zusagt, wo die Leute den Heiligen Geist empfangen haben und somit einen Platz oben reserviert. Aber zum Glück sagt Jesus auch, ich habe auch noch andere Schafe. Und die weiden dann halt hier unten, die haben eine andere Berufung. Die werden auch nicht durch das Blut Jesu gerettet, sondern die müssen sich das irgendwie selber irgendwie schauen, wie sie dahin kommen. Wenn deshalb diese Glaubensgemeinschaft das macht, was wir heute auch machen, sie machen das nur einmal im Jahr, nämlich Brot und Wein durch die Reihen gehen, dann gibt es nur ganz wenige auf der ganzen Welt, die sich dann auch getrauen, davon zu nehmen, von diesen beiden Symbolen. Und damit stellt man sich ganz bewusst außerhalb des neuen Bundes, der geschlossen wurde, im Blut Jesu. Wir aber glauben, Gott sei Dank, dürfen wir das glauben, haben wir das begriffen, dass wir das Blut Jesu brauchen, dass der neue Bund immer noch für jeden Menschen offen steht, und dass wir eines Tages bei ihm oben sein werden. Also von Gott her gibt es nur diesen einen Weg und der führt nach oben. Ja, nach dieser Klarstellung kommen wir jetzt zum Eigentlichen. Wir sollen also der Berufung, mit der wir berufen worden sind, würdig wandeln. Jetzt schon im Himmel, wenn wir dann am Ziel sein werden, ist uns klar, da werden wir keine Schwierigkeiten mehr haben, uns gut zu benehmen und also himmlische Manieren an den Tag zu legen. Wie wird das ausschauen mit uns? Hier unten aber haben wir ganz eindeutig Probleme noch damit, denn wir haben drei total unmanierliche Feinde, sagt die Bibel, die sich vehement dagegen sträuben. Der erste und größte Feind, so ehrlich sollten wir sein, steckt in uns selbst. Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch, in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Bekanntes Wort. Ich denke, wir sind nicht besser als Paulus. Den zweiten Feind nennt die Bibel Welt. Das ist unsere Umgebung. Wir sind umgeben von lauter Menschen, in denen auch nichts Gutes wohnt. Die sind keinen Deut besser mit. Die haben ihre selbstgemachten Lebensziele, ihre Prinzipien. Und diese Welt hat einen starken Sog, der uns von Gott wegziehen will. Wir alle kennen das. Da läuft ein ganz anderes Programm. Deshalb heißt es auch im 1. Johannesbrief, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, also das, was die Welt regiert, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Der dritte Feind, auf den wir oft gerne alle Schuld schieben, ja, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns es wünschen, ist natürlich auch noch da, ist der große Widersacher. Wir wissen, wie er heißt, er liebt es im Hintergrund zu bleiben, aber in Wirklichkeit ist er ständig auf dem Weg und schaut, ob er jemanden verschlingen kann. Aber wir haben Gott sei Dank auch gesehen in den ersten drei Kapiteln unseres Briefes, dass in uns Gläubigen eine noch größere, uns allerdings nicht vergewaltigende Kraft wirkt, die da dagegen steuert, die uns zum Guten anleiten will. Es ist die gleiche Kraft, haben wir gehört in unserem Brief, die Gott bereits wirksam hat werden lassen bei der Auferstehung von Jesus Christus. Da war es ja auch eine große Kraft gebraucht. Und die gleiche Kraft wirkt in uns. Und in dem Maße, wie wir diese Kraft in uns, den Heiligen Geist, zur Geltung kommen lassen, werden wir auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. In dem Maße. Mit genau diesen Worten, vielleicht erinnern wir uns noch, hat Paulus das zweite Kapitel abgeschlossen. Lese zur Auffrischung nochmal die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Mitbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Kapitel 3 war dann ein Einschub, wie wenn man auf einer schönen Radtour ein schönes Plätzchen entdeckt, bleibt man ein bisschen stehen, geht ein bisschen abseits, und Paulus, haben wir gehört, Kapitel 3 nennt er sich Zeit zum Staunen über das, was er in Kapitel 1 und 2 schreibt, und zum Beten, dass die auch seinen Mitgeschwistern die Augen aufgehen dafür. Für das Große. Wir haben den Blick meistens nach unten gerichtet. Und es sind so herrliche Dinge, dass Paulus ja auch Probleme hat, sich überhaupt auszudrücken. Der wortgewaltige Paulus hat Probleme, in menschlicher Sprache das, was er weiß, was der Herr ihm offenbart, was er mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Er war ja im Himmel oben entrückt für eine gewisse Zeit. Das mit Worten zu beschreiben, das ist natürlich schwierig, ja. Ja, und jetzt im Kapitel 4 geht es wieder weiter. Schauen wir uns jetzt aber an, worauf es jetzt konkret ankommt. Solange wir noch hier unten sind, haben wir interessante Bausteine, die es braucht, damit das Haus Gottes da, die Gemeinde, wirklich erbaut werden kann. Und davon spricht er jetzt in Kapitel 4 bis 6 durchgehend. Und wir sehen gleich zu Beginn, mit welcher Realität, ohne großes Pathos, die Bibel uns miteinander überhaupt beurteilt. Es geht in der Gemeinde zuerst einmal um ganz simple Dinge. Es ist fast schon eine Beleidigung, habe ich mir gedacht in der Vorbereitung, dass man darüber überhaupt sprechen muss. Wir sind ja schließlich, und endlich haben wir gesehen, Kapitel 1, Vers 1, sind wir Heilige. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und dann Christus Jesus. Wir sind dazu Heilige, und jetzt heißt es auf einmal, wir sollen einander ertragen. Ertragen heißt, dass wir es überhaupt nebeneinander aushalten, nicht auseinanderlaufen. Geschwister, das ist ein Wort, das uns erdet. Wenn wir dazu neigen, vielleicht zu schweben, dann erdet uns dieses Wort. Manche Menschen kommen zum ersten Mal in die Gemeinde und haben den Eindruck, weil sie aus der Welt kommen, wo es überhaupt kaum echte, tiefe, wirkliche Gemeinschaft gibt, sie seien jetzt im Himmel. Sie sind aber nicht im Himmel gelandet, sondern auf einer Baustelle. Da draußen müsste eigentlich ein Schild sein, Achtung Baustelle. Baustellen sollen ja nicht so tun, als seien sie perfekt. Das ist gefährlich. Da muss ein Schild aufgestellt sein, wer Baustellen kennt, die alle kennen das. Es sind ganz viele Warnungen, sind da oben, Helme aufziehen und was man alles tun muss. Jetzt sind jetzt Masken auf, das ist ein anderer Grund, hat nichts mit unserer Bosheit zu tun. Wie lange muss ich euch noch ertragen, hat Jesus gesagt einmal. Und ich denke, wenn selbst er ab und zu Mühe hat mit den Aposteln, wie könnten wir dann in der Illusion leben, dass es uns immer leicht fallen müsste, uns auszuhalten? Christliche Gemeinschaft zu ertragen, die ja nochmals viel intensiver ist, als alles, was wir draußen von der Welt kennen. Draußen, es nicht mehr läuft, geht man auseinander. Sie kann aber ertragen werden. Das ist jetzt die gute Nachricht, die christliche Gemeinschaft. Und sogar sehr, sehr schön sein. Stimmt, Gerti, ja? Wenn wir Liebe haben. Die Liebe, sagt Paulus im Korintherbrief, ist der Weg darüber hinaus. Der Weg, der überwindet. Sie überwindet alles, die Liebe. Ich lese diese Verse vor aus dem 1. Korintherbrief, der Korinther 13. Beschreibung der Liebe. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Liebe ist wachstümlich. Das heißt, wir können zunehmen darin. Hast du schon viel Liebe? Darf es ein bisschen mehr sein? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns kurz checken, anhand von dem, was da steht, in Vers 2. Heutzutage wird ja alles gecheckt. Vers 2. Da haben wir zuerst die Demut. Liebe ist immer demütig, Geschwister. Echt demütig. Wir sollten nicht zu hoch denken von uns selbst. Von dem, was wir sind, was wir wissen. Paulus sagt, haltet euch zu den Geringen. Es geht besonders da, wo Gott uns seine erhöhte Position zugewiesen hat. Der Familie zum Beispiel, als Vater, als Mutter. Oder im Berufsleben, Chef über andere. Da checkt sich, ob wir wirklich demütig sind oder nicht. Wenn wir das geleistet haben, wie gehen wir damit um? Geleistet unter Anführungszeichen. Sind wir wie das Huhn? Ich wollte es jetzt einspielen, aber Spaß euch. Das Huhn, wenn es ein Ei gelegt hat, dann gackert es das in die ganze Welt hinaus. Die ganze Welt soll wissen, schaut her, ich habe ein Ei gelegt. Wir aber, Demütige, wenn wir alles getan haben, sollten wir uns ruhig verhalten. Weil wir in Wirklichkeit nichts getan haben, außer unserer Schuldigkeit. Ja? Was fällt uns alles ein, um auf der einen Seite den Eindruck der Bescheidenheit zu erwecken, andererseits muss aber auch dafür gesorgt werden, dass bekannt wird, was für tolle Hechte wir sind. Wie gehen wir damit um? Können wir lernen? In der Gemeinde. Wie fundamental ist da die Demut? Wahre Demut. Ich lese ein paar Verse vor aus dem Römerbrief, Römer 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln, aber Glieder untereinander. Kommen wir zum Zweiten. Frau Demuth, nennen wir sie mal so, hat eine Zwillingsschwester, die heißt Sanftmut. Und in Jesus begegnen sie uns beide, diese Schwestern. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut ist unverzichtbar. Ich spreche ab und zu ein bisschen lauter, wenn ich den Eindruck habe, jemand hat Mühe, die Augen aufzuhalten. Ja, ist das der Hintergrund? Sanftmut ist unverzichtbar für ein gutes Betriebsklima. Sanftmut ist, wie das Wort schon sagt, die Synthese von sanft und mutig. Der Sanftmütige ist einerseits sanft, aber ist auch mutig. Alles zu seiner Zeit. Eine Stelle von vielen, die besagen, dass ohne Sanftmut nichts geht in der Gemeinde, ist Galater 6, Vers 1 bis 3. Ich lese wieder vor. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt überreicht wird, so bringt ihr die Geistlichen, einen solchen, im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und dann kommt ein Vers, den darf man der heutigen Zeit, wo mit so viel Mühe versucht wird, das Ego aufzubauen, gar nicht vorlesen. Ich lese ihn trotzdem vor, weil ich lange nicht mehr gehört habe. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Lügt sich in die eigene Tasche. Und ist auf jeden Fall total ungeeignet für einen seelsorgerlichen Auftrag, weil er dem, zwar den Splitter im Auge des Bruders, oh, hat einen Blick dafür, aber den Balken in seinen eigenen Augen nimmt er nicht wahr. Aber der Sanftmütige aber, der wahrhaft Sanftmütige, ist für jedes gute Werk zu gebrauchen, auch für das Allerschwierigste. Denn er ist sowohl sanft als auch mutig. Mehr braucht es nicht. Er ist, haben wir hier gelesen, ein Geistlicher. Ihr, die ihr geistlich seid. Und somit von Gott her qualifiziert, von Menschen her vielleicht noch nicht. Aber von Gott her ist ein sanftmütiger Mensch qualifiziert für die Seelsorge. Um Geistlicher zu sein, braucht es kein Studium. Und auch kein langes Gewand. Ein abschreckendes Beispiel in der Bibel für einen ungeistlichen Menschen, der in der Gemeinde vorne weg ist, ist der Trefes im 3. Johannesbrief. Das heißt über ihn, er will gerne in der Gemeinde der Erste sein und nimmt die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen und stößt sie aus der Gemeinde. So soll es nicht sein. Deshalb, wenn wir uns darin üben, demütig zu sein, sanftmütig und das nicht nur eine Zeit lang lesen wir, sondern mit Langmut, ja, einen anderen Liebe ertragen, dann bleibt die Einheit des Geistes bewahrt. Vers 3. Wir arbeiten, wenn wir das tun, Geschwister, voll mit an der Verwirklichung von Gottes Plan. Da komme ich jetzt verstärkt dazu, denn Gottes Plan sieht nichts vor, was gegen Einheit ist. Es ist einfach so tief in Gott drinnen, ich hoffe, dass jetzt ein bisschen dass auch rauskommt, dass alles andere eine menschliche Erfindung ist, die vielleicht gut klingt, wenn wir jeder denkt, anders ist das Bereicherung oft hingestellt, ist aber nicht so. Ja, diese Einheit, von der wir reden, die angestrebt werden soll, ist für uns Menschen vielleicht auf jeden Fall zuerst einmal gewöhnungsbedürftig. Denn wir sind es gewohnt, sind stolz darauf, unsere eigenen Wege zu gehen. Und mit Menschen, die totale Einheit fordern, haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das ist für Gott kein Grund, seinen Plan zu ändern. Eines Tages, im ersten Kapitel haben wir davon gelesen, wird sowieso alles vereint sein. Es heißt dort, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Plan, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Dass alles zusammengefasst würde in Christus, als im Himmel und auf Erden ist. Also nichts wird sich dem entziehen können, was dazu bestimmt ist. Das, was im Himmel ist, das war sowieso schon immer vereint. Jesus sagt mal, ich und der Vater sind eins. Und der Heilige Geist vervollständigt diese totale Einheit. Diese Einheit ist so total, dass die Bibel von einem Gott spricht. Es gibt nur einen Gott. Obwohl wir wissen, dass auch Jesus göttlich ist und der Heilige Geist. Jesus aber ist gekommen, haben wir gesehen, um dieses Problem der Uneinigkeit auch hier unten auf der Erde zu beseitigen. Es heißt einmal in Johannes 11, der hohe Priester spricht prophetisch, ohne zu wissen, was er überhaupt sagt, diese Worte aus. Er spricht sie nicht aus, aber es wird dann so interpretiert, dass Jesus durch seinen Tod die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammeln würde. Das ist genau das, was Jesus im Kapitel vorher sagt. Es wird eine Herde sein unter einem Hirten. Und diese Herde ist innig verbunden, nicht nur in der Beziehung nach oben, sondern auch untereinander. Und deshalb betet Jesus später im Johannesevangelium, bevor er hingegangen ist, um für diese Idee zu sterben. Vater, ich bitte, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Heilige sie durch die Wahrheit. Geschwister, wir kommen nicht darum, immer wieder Einheit anzustreben. Und der Punkt, wenn wir sie verloren haben, wo wir uns wieder treffen, ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist der Punkt, wo Christen sich jederzeit wieder treffen können, wenn sie sich irgendwie aus dem Blickfeld verloren haben. Es gibt nur eine Wahrheit, das Wort Gottes. Kommen wir jetzt zu den Versen 4 bis 6. Und da finden wir siebenmal das Wörtchen ein. Siebenmal das Wörtchen ein. Und ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, manches ist ja schon gesagt worden, zu Gott, zu meinem Gott, zu meinem Herrn, zu meinem Geist. Aber ich möchte noch 5 Minuten etwas sagen zum einen Glauben, zur einen Taufe und zur einen Hoffnung. Also wir sehen, Gott gibt in seine Gedanken nur eins und das wäre jetzt ein totaler Widerspruch, wenn er zwei Wege aufzeigen würde oder zwei Hoffnungen oder dass man alles unterschiedlich einfach sehen könnte. Es gibt in Gottes Augen nur eins und das ist anzustreben. Und in dieser Reihenfolge werden wir jetzt ganz kurz noch was sagen zu meinem Glauben, zu einer Taufe und zu einer Hoffnung. Es gibt, wir wissen das, nur einen rettenden Glauben. Der Glaube besagt, dass Gott diesen Jesus, der von sich behauptet hat,
dass er
an unserer Stelle für unsere Sünden Stellvertretung gekreuzigt und begraben werden würde, aber nach 3 Tagen wieder auferstehen. Das war seine Prophetie. Und die Tatsache, dass Gott ihn effektiv auferweckt hat, er hat sich ja nicht selbst aus den Haaren wieder hochgezogen, Gott hat ihn auferweckt und hat sich zu ihm bekannt und damit sein Werk gerechtfertigt. Hätte er ihn nicht aufgeweckt, wäre Jesus ein Hochstapler gewesen und wir somit noch in unserer Sünden. Da könnte uns nichts helfen. Gott hat ihn auferweckt, gerechtfertigt vor der ganzen Welt und seine Rechtfertigung, weil er ehrlich war, er ist für unsere Sünden gestorben, ist auch die unsere. Deshalb heißt es im Römerbrief, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der einzige Glaube, der retten kann. Und zwar hundertprozentig. Wir sollen wissen, sagt die Schrift, dass wir ewiges Leben haben. Natürlich, wenn wir uns jetzt die Realität in unserem christlichen Land anschauen, wo doch ein Großteil noch Menschen sind, die sich als Christen bezeichnen würden, wissen die das? Sie wissen es nicht. Wir brauchen nur auf den nächsten Friedhof gehen, wenn Beerdigung ist, dann sehen wir, was für einen Glauben die Menschen in Wirklichkeit haben. Es ist auch kein Wunder, in einem religiösen System, wenn man dort aufwächst, das zwar viele schöne Worte macht, aber letztendlich keine klaren Worte, das im Ungewissen lässt. Das Wort Gottes hingegen ist klar und eindeutig. Nach dem Glauben kommt die Taufe, die eine Taufe, wer zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der lässt sich auch taufen, sagt das Neue Testament. Es gibt von der Schrift her nur eine Taufe, das ist die Glaubenstaufe. Das heißt, der Glaube muss vorher sein. Ohne persönlichen Glauben hat die Taufe keinen Wert. Der Glaube ist es, durch den wir Frieden haben mit Gott und nicht die Taufe. Leider hat die Kirche daraus das Gegenteil gemacht, Taufrechtfertigung, wichtig, und hat ein Sakrament daraus gemacht. Ein Sakrament, das ist ein Wort, das kennt die Bibel nicht, das ist eine reine menschliche Erfindung von der Kirche. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir die Definition für Sakrament einfach von der Kirche übernehmen. Das ist gut so. Die Kirche kennt 7 Sakramente. Sie sagt, ein Sakrament wirkt unabhängig von der Einstellung dessen, an dem und für den es getan wird. Das Sakrament wirkt unabhängig von der Einstellung dessen, an dem und für den es getan wird. Ex opere operato lautet der lateinische Begriff. Allein durch die vollzogene Handlung. Es kommt darauf an, dass das Sakrament von der richtigen Person und dem von der Kirche vorgeschriebenen Ritus gespendet wird. Also wir sehen vom Glauben her, aber auch von der Taufe her, dass wir von dieser Einheit, von dieser einen Sichtweise meilenweit weg sind. Es gibt nicht nur unterschiedliche Verständnisse vom Glauben. Was bringt das Opfer Jesu überhaupt? Ist es eine kleine Hilfe auf unserem Weg nach Rom? Ist es die vollständige Erlösung? Oder die Taufe? Und genauso hält es sich, damit komme ich zum Schluss, leider auch mit der reinen Hoffnung unserer Berufung. Wir haben schon am Anfang gehört, sie liegt ganz klar oben. Trotzdem passiert es mir ab und zu, dass ich gefragt werde, wie ist das jetzt genau? Und deshalb lese ich ab und zu gerne einfach die Stelle aus dem Thessalonikerbrief vor, die diesbezüglich, denke ich, von einer Klarheit ist, wirklich, dass man sich wirklich wundern muss, dass es Christen gibt, die in der Bibel lesen, die das nicht glauben, so wie das da beschrieben ist. Ich lese es deshalb wieder vor. 1. Thessaloniker 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über den Schlafenden, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, der Glaube richtet sich in die Vergangenheit, die Hoffnung blickt in die Zukunft. Denn wenn wir glauben, dass Christus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, da kommt er in einen bestimmten Moment, nicht für jeden persönlich, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, also nicht sterben müssen, manche werden dieses Glück haben, zugleich mit ihnen. Im Korintherbrief heißt es, in einem Nictum, sagt man bei uns, in einem Atom, mit Atom hat das Wort zu tun, also es ist wirklich die kleinste zeitliche Einheit, die es gibt. Werden zugleich mit ihnen in die Wolken dem Herrn entgegen, entrückt werden in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert euch nun einander mit diesen Worten. Also der Herr wird runterkommen, wo er jetzt ist. Wir kommen hoch, so ungefähr auf halbweg treffen wir uns. Und dann geht es hoch, zur Hochzeitsfeier.